dieser Zeit, denken Sie darüber nach, was Sie als Referat unter Umständen machen wollen. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist das kleine Buch von Edmund Husserl, und ich werde das Buch auch weiterlesen. Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Und es ist Felix Mainer Verlag. Wenn Sie das Buch mal erwerben oder ausleihen und von sich auslesen, wäre es Ihnen auch eine Hilfe. Also Edmund Husserl, die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Das Buch basiert auf einer Vorlesung von Husserl, eine kleine Serie der Vorlesungen, die er abgehalten hat in Prag im Jahre 1935. In 1935 konnte er sicherlich keine Vorlesungen mehr in Deutschen enthalten, so ist er ausgewichen nach Prag. Und obwohl die Atmosphäre damaliger Zeit nicht direkt der Ausdruck findet im Buch oder im Text, aber sozusagen ist mit einem gewissen historischen Vorwissen leicht spürbar. Und der Text ist eine Reaktion sicherlich in erster Linie auf die Erfolge sozusagen, auf die Karriere seines Schülers Heidegger und auf die sozusagen eine gewisse Antwort auf die Entwicklung, die Phänomenologie, russische Phänomenologie im Werk von Heidegger genommen hat. Heidegger war bekanntlich lange Jahre Assistent von Husserl und hat sozusagen sein eigenes Werk als eine Fortsetzung und Weiterentwicklung, eine kritische Weiterentwicklung vom russischen Ansatz gesehen. Eine Weiterentwicklung, die allerdings von Husserl selbst so nicht akzeptiert wurde. Auf der anderen Seite tatsächlich hat Heidegger Themen angesprochen, die Husserl früher nicht angesprochen hat. Und so tut es Husserl jetzt nachträglich. Ich beginne mit diesem späteren Text und komme dann auf die früheren Texte zurück. Ich glaube, einige von Ihnen vielleicht erinnern sich, ich habe Ideen zu einer reinen Phänomenologie vor ein paar Jahren gemacht. Und das war schon zu bemerken bei der Lektüre des Buches, dass Husserl, sagen wir so, einzig historisch denkt. Ja, dass er die Problematik der Historisierung der Philosophie und der Historisierung der eigenen Philosophie, dass er dieses Problem im Grunde gar nicht stellt. Sondern er versucht, mit Null anzufangen. Es ist sozusagen eine sehr avantgardistische Geste, die er in dieser Zeit vollzieht, die kann man leicht vergleichen mit der Revolution in den Naturwissenschaften, vor allem mit der Kunst damaliger Zeit. Er beginnt wirklich mit Null, er macht so einen Bruch mit der ganzen früheren Tradition und versucht sozusagen von diesem Null aus seinen eigenen Ansatz systematisch zu entwickeln. Man kann es leicht vergleichen und man hat es verglichen mit sagen der schwarzen Quadrat von Malevich. Ja, man beginnt mit einer absoluten Null und dann entwickelt sozusagen seine eigene Formsprache und synthetisiert. Nur aber 20er Jahre, vor allem also die Zeit, in der Heidegger zu seinem Ruhm gekommen ist, also Ende 20er, Anfang 30er Jahre, waren auch aus historischen Gründen sozusagen die Jahre der Historisierung der Philosophie, in denen man sich tatsächlich die Frage gestellt hat, wie kann man die Philosophie historisch denken. Und das versucht Husserl jetzt zu tun in diesem Vortrag und in dieser Vortragsreihe. Ich skizziere zunächst einmal den Anfang, also das erste Kapitel der Rede, und werde diese dann kommentieren. Und dann können wir das weiter diskutieren. Er beginnt seine Rede und auch seinen Text mit der Frage, also mit dem Versuch, den Titel dieses Vortrags zu erläutern. Und eigentlich war der ursprüngliche Titel die Krise der Wissenschaften und die Psychologie. Und es geht tatsächlich um die Psychologie, zunächst einmal, in einem ganz, ganz bestimmten Sinne. Und das ist für die Fragestellung zentral. Er spricht über die Krise der Wissenschaften im Titel und dann versucht zu klären, was er eigentlich darunter meint. Denn über die Krise der Wissenschaften haben alle damals geredet. Das war das gängige Thema in der Philosophie und generell in der Kultur. Und zwar unter dem Eindruck von Einsteins Theorie der Relativität und von Max Planck Quantentheorie plus Unmöglichkeit, beide Theorien zusammenzudenken. Eine Unmöglichkeit, die früh erkannt worden war, praktisch in der Zeit, als diese Theorien entstanden sind, war immer mit der Hoffnung begleitet, dass irgendwann ein Mittel gefunden wird, eine allgemeine physikalische Theorie zu entwickeln, die zur Grundlage der Physik und des physikalischen Weltbildes gemacht werden kann und die in sich Relativitätstheorie und Quantenphysik vereint. Wie wir wissen, ist bis jetzt diese Theorie nicht da, obwohl die Physiker alle diese Jahrzehnte, inklusive Einstein, nicht wahr, hat praktisch letzte Jahrzehnte seines Lebens damit verbracht, eine solche Theorie zu entwickeln, und ist gescheitert. Und nach wie vor scheitert die Physik, wobei es auf der anderen Seite immer noch keinen Nachweis gibt, wie in Bezug auf andere mathematische und physikalische, also andere Projekte. Es gibt keinen Nachweis dessen, dass eine solche Theorie, die beide Ansätze vereint, nicht möglich ist. Also wir wissen nach wie vor, genauso wie am Anfang dieser Entwicklung, auf die sich auch zum Teil am Anfang seines Textes Husserl bezieht, wir wissen nach wie vor nicht, ob es möglich wird oder nicht möglich ist, grundsätzlich ausgehend aus bestehenden Theorieansätzen eine allgemeine physikalische Theorie zu entwickeln, also mathematisch-physikalische Theorie. Diese Unklarheit bleibt. Und dann fragt Husserl, ob, und verweist auf Planck und Husserl und Einstein und sagt, die Krise, die er meint, ist nicht die, die andere meinen. Ja, also nicht diese Krise der Grundlagen des physikalischen Bildes, auf die viele andere Philosophen reagiert haben, vor allem Wiener Kreis, praktisch der ganze logische Positivismus, amerikanische Prägung, ist entstanden aus dem Wiener Kreis, und Wiener Kreis war die Reaktion auf diese Erschütterung der Grundlagen der Mathematik und der Physik. Und die herrscht ja, ich war in der angelsächsischen Welt nach wie vor, also das war sozusagen ein wichtiger Moment. Aber auch vieles anderes mehr, zum Beispiel Bergson, von dem Sie bei Barbara Hohn hören können, geht auch im Grunde seiner Philosophie, ist sozusagen eine späte Philosophie, sicherlich ist die Reaktion auf diese Art Erschütterung. Nur, es ist nicht das, was Husserl meint. Ja? Er sagt, die beiden Theorien, auch wenn sie nicht vereint werden können, also wenn sie keine Einheit bilden, trotzdem so wie ein Kriterium der Exaktheit haben und diesem Kriterium der Exaktheit folgen. Das heißt, im Rahmen dieser Theorie ist ein gewisser Anspruch eingelöst. Auch wenn dieser Anspruch sich nicht totalisieren lässt, trotzdem ist diese Exaktheit da und gibt die Möglichkeit, zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft zu trennen. Das heißt, innerhalb der Wissenschaft auf eine Exaktheit einen Anspruch zu nehmen, auf eine Evidenz, und außerhalb der Wissenschaft eben sozusagen herrscht so etwas wie eine grundsätzliche Unklarheit, ja, Unexaktheit und Nicht-Evidenz. Ja. Diese Trennung bleibt bestehen. Und gerade diese Trennung ist das, was Husserl in Frage stellt. Er stellt sich die Frage, was diese Exaktheit und die Evidenz, die der Wissenschaften zugrunde liegen soll, was sie eigentlich ist und wie wird sie produziert. Und er sagt, dass die eigentliche Krise der Wissenschaften besteht nicht darin, dass sie etwa die Welt nicht erklären oder ein allgemeines Bild der Welt nicht schaffen, sondern weil sie die Frage nach der Subjektivität ausschließen, dass sie die Frage nach der Subjektivität nicht stellen. Sie stellen nicht die Frage nach der Subjektivität, weil sie zwar exakte Methoden und exakte Fakten und exakte Kriterien ihnen vermitteln. Sie stellen aber nicht die Frage danach, was eigentlich, was für eine subjektive Praxis ist die Praxis der Exaktheit überhaupt. Ja, das heißt, sie stellen nicht die Frage danach, wie die Subjektivität als solche so etwas wie eine Exaktheit überhaupt produziert. In diesem Sinne sind die Kriterien der Wissenschaften eigentlich andere. Und das ist sozusagen ein Hinweis, der schon zeigt, wie weit Husserl sozusagen sich informiert zu der Zeit über den amerikanischen Pragmatismus und vieles anderes mehr. Er sagt im Grunde, die Kriterien sind äußere für die Wissenschaften. Auf der einen Seite erheben die Wissenschaften den Anspruch, plausibel zu sein durch die Exaktheit, Klarheit und Evidenz ihrer Verfahren. Aber eigentlich akzeptieren wir diese Wissenschaften nur, weil sie erfolgreich sind. Und dann benutzt man interessanterweise das englische Wort Prosperity und sagt, dass von positiven Wissenschaften sind wir deswegen überzeugt, weil sie eine Prosperity versprechen und diese Versprechen auch weitgehend einlösen. Und tatsächlich haben wir ein Gefühl, eine gewisse Prosperity herzustellen mit positiven Wissenschaften. Dass er das englische Wort Prosperity benutzt, ist eigentlich zweierlei zu verstehen. Erstens ist das die Eigenart der deutschen Philosophie, immer sozusagen mit der Möglichkeit zu spielen, ursprünglich deutsche Worte und ausländische Worte sozusagen oder lateinische Worte meistens zu benutzen und sozusagen eine gewisse Wertung mitzuliefern. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin nicht für das Publikum, sondern für das Volk, ja, dann ist es klar, dass es die gleichen Menschen eigentlich gemeint werden, aber das Publikum ist etwas Schlechtes, ist das Volk in einer uneigentlichen Verfassung. Ja. Also das sozusagen die Benutzung der französischen oder lateinischen Worte ist immer Zeichen einer Uneigentlichkeit, einer Fremdheit, dessen, womit man sich sozusagen, was man abwehren will und wovon man sich absetzen will. Aber meistens war es Französisch und Lateinisch. Ich glaube, das ist da einer der ersten Beispiele der Benutzung der englischen Sprache oder englisch-amerikanischen Sprache mit dem Ziel einer solchen inneren sprachlichen Distanzierung, was in der heutigen Publizistik sozusagen gang und gäbe ist. Ja, nicht wahr? Das sind sozusagen für der für die Auseinandersetzung und nicht für das Management. Ja. Das heißt, diese Prosperity verweist also darauf, dass wir letztendlich, sozusagen, wenn wir die Naturwissenschaften bejahen, bejahen wir für diesen pragmatischen Wirken, und nicht für dafür, was sozusagen, wir akzeptieren diese Wissenschaften jenseits oder trotz ihres eigenen Anspruchs. Wenn aber wir überhaupt die Frage stellen, nach der subjektiven Voraussetzung der Wissenschaften oder subjektiven Voraussetzungen der Evidenz oder subjektiven Voraussetzungen der wissenschaftlichen Forschung als solche, dann machen wir dann das im Rahmen der Psychologie. Und das ist genau der Punkt, wo sozusagen Husserl ansetzt. Die Subjektivität im Rahmen der sozusagen der wissenschaftlichen Akademie oder Akademie der Wissenschaften wird behandelt von der Psychologie. Die ist eine Wissenschaft, die für die Subjektivität zuständig ist. Und schon damals war die Wissenschaft, Psychologie als Wissenschaft, eine empiristische. Das heißt, man hat beobachtet, wenn jemand sozusagen mit dem Stein auf den Kopf geschlagen wird, wie reagiert er darauf? Ja? Oder wie, wenn sozusagen jemand verrückt geworden ist, dann wie verhält er sich und wie kann man die Norm durch die Abweichung oder die Abweichung durch die Norm definieren und so weiter und so fort. Je mehr die ganze Sache sich entwickelt hat, desto mehr wird bemerkbar das, was Husserl von Anfang an vermutet. Das heißt, dass die Psychologie nichts anderes ist als empirische Wissenschaft, als den Mitteln, die Frage der Subjektivität zu integrieren in die physikalische Wissenschaften. Und letztendlich haben wir es jetzt in die Naturwissenschaften. Das heißt, mit der ganzen Gehirnforschung und der ganzen Genetik und so weiter und so fort, bekommt die Psychologie die lange Zeit sozusagen zwar eine empirische, aber eine, sagen wir, weiche Wissenschaft gesehen worden ist, eine angeblich genaue Grundlage, eine naturwissenschaftliche Grundlage. Im Grunde schwebt uns so etwas vor, dass wir sozusagen Psychologie in der Gehirnforschung, Gehirnforschung in der Biologie, Biologie in der Chemie, Chemie in der Physik, jetzt auf der Ebene der Genetik und so weiter, und die Physik generell in physikalisch-mathematischen Wissenschaften verankern, ja, sodass man insgesamt so ungefähr ein Bild kriegt, ja, bei dem der Mensch eingeschrieben wird in die Naturvorgänge, ein Teil der Naturvorgänge gesehen wird und dann aber auch sozusagen so kriegen wir so mehr oder weniger ein vollständiges Bild, ja, in dem es dieser Bruch, ja, nicht wahr, zwischen Psychologie als die Wissenschaft der Seele und anderen Naturwissenschaften, die immer noch in russischer Zeit bestand, dass dieser Bruch nicht mehr da ist. Husserl aber denkt schon, immer schon damals, diese Wissenschaften als eine Einheit. Das heißt, für ihn ist dieser Bruch schon damals nicht da. Und das, was heute als ein absoluter Sieg gefeiert ist, eben diese Verankerung, sodass man sagt, aha, endlich haben wir sozusagen die Möglichkeit, die Psychologie auf eine feste Basis zu stellen, das ist für sie, für ihn, eine sich in der Zukunft abzeichnende radikale Niederlage. Und es ist Niederlage insofern, dass diese Verankerung gleichzeitig bedeutet, dass wir endgültig die Möglichkeit fahren lassen und in Gültigkeit uns von der Möglichkeit verabschieden, diese Exaktheit der Wissenschaft als solche zu begründen. Denn wenn wir ein physikalisches Modell haben, wenn wir sozusagen ein gewisses Naturbild haben, Und wir sagen, dieses Naturbild oder dieses wissenschaftliche Naturbild ist ja deutlich, ist ja klar, ist exakt, nachprüfbar und so weiter und so fort. Dann erheben wir einen gewissen Anspruch auf unsere Fähigkeit, diese Exaktheit erstens anzustreben und zweitens herzustellen. Nun aber auf der anderen Seite, wenn wir sagen, alles was ich denken kann, ist produziert von meinem Gehirn. Mein Gehirn ist als Teil der Welt. Die Prozesse, die in meinem Gehirn ablaufen, sind die gleichen, die in der Welt ablaufen, ein Teil davon. Wie kann ich diesen Prozessen da vertrauen? Wie kann ich ja denken, dass diese Prozesse tatsächlich zu irgendetwas fähig sind, wie die Herstellung einer gewissen Exaktheit und einer gewissen Evidenz? Wenn ich sage, dass im Grunde alle Prozesse, die in meinem Gehirn ablaufen, der gleichen Natur sind, wie die Prozesse außerhalb meiner selbst, das heißt zum Beispiel die Prozesse, die, ich weiß nicht, in den Bergen ablaufen, wenn irgendwelche Lawinen ja herausgelöst werden, dadurch, dass da ein Stein fällt und dann kommt es zu einer Lawine. Und das ist im Grunde so etwas, wie man neuralgische Prozesse beschreibt. Ja, man bekommt einen Impuls und dann löst das sozusagen eine Kettenreaktion im Nervensystem aus oder im Gehirn. Dann ist es ganz klar, dass diese Lawine selbst sich selbst nicht denken kann. Die Frage ist, wie komme ich darauf zu denken, dass diese Prozesse, die in mir ablaufen, diese Naturprozesse zu irgendwelchen Folgen kommen, die ja so etwas wie Anspruch auf die Wahrheit erheben können. Wir sind also in einer Bewegung, in einer Denkbewegung begriffen, die in sich zutiefst widersprüchlich ist und die darin besteht, dass man auf der einen Seite exakter und exakter denkt und weiter das Gefühl hat, aha, jetzt habe ich sozusagen durch die Forschung, durch die Analyse neue und neue, genauer und genauer Erkenntnisse gewonnen. Auf der anderen Seite verliert mehr und mehr die Glaubwürdigkeit überhaupt alle Erkenntnisse und glaubt weniger und weniger daran, was man selbst als diese Erkenntnis sich angeeignet hat. Wir haben sozusagen eine merkwürdige Kombination zwischen absolutem Positivismus und absolutem Nihilismus. Und das ist tatsächlich die Stimmung unserer Kultur. Ja, wir glauben mehr und mehr an die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir glauben weniger und weniger an uns selbst und an unsere eigene Fähigkeit überhaupt zu denken und zu irgendwelcher Wahrheit zu kommen. Und zwar auf uns selbst als Individuum und an die Gesellschaft, in der wir leben und so weiter und so fort. Es gibt eine fortschreitende, gleichzeitig sich vollziehende, ambivalente, aber deutliche Entwicklung in Richtung dieser Kombination eines vollständigen Positivismus, eines vollständigen Nihilismus. Auf der einen Seite ist man überhäuft mit Wahrheiten, positivistischer Art, auf der anderen Seite denkt man, man hat keine Wahrheit und kann diese Wahrheit nicht mehr erreichen. Und zwar je mehr wir uns in das Naturbild integrieren als Subjekte, desto weniger sind wir auch psychologisch imstande, an uns selbst zu glauben. Genau diese Verbindung ist für Husserl ein Zeichen, ein Symptom einer Krise der europäischen Wissenschaften. Das heißt, die Krise der europäischen Wissenschaften ist die Krise ihrer Glaubwürdigkeit, ist die Krise ihres Anspruchs auf die Wahrheit. Und diese Krise nimmt zu, paradoxerweise, mit der Exaktheit und der Anspruch der Wissenschaft auf ihre Wissenschaftlichkeit. Also je mehr Wissenschaft sich entwickelt, desto weniger wird sie glaubwürdig. Die Frage ist, inwieweit sind wir fähig, aus dieser Verstrickung uns zu lösen, wo er sagt, dass Wohltat wird zu Plage, Vernunft zum Unsinn. Wir befinden uns in einer Verkettung von illusionären Aufschwüngen und bitteren Enttäuschungen. Wir gehen sozusagen von einer Vision zur anderen, von einer Enttäuschung zur anderen, und wir können zwischen Enttäuschungen und Illusionen praktisch nicht mehr unterscheiden. Wir glauben an die Illusionen nicht einmal, weil wir von Anfang an wissen, dass sie zu Enttäuschungen führen. Wir glauben nicht als Positivität einmal, weil nihilistisches Substrat diese Positivität ist für uns von Anfang an klar. Und so leben wir in einer allgemeinen Verfassung des Unsinns und in einer ständigen inneren Verunsicherung. Nun sagt er, und dann wird das Ganze historisch. Er sagt, jetzt kommen wir zurück auf die Zeit, in der, und das würde ich niemals früher sagen. Ja, früher würde er sagen, jetzt versuchen wir diese Grundlagen der Wissenschaft zu analysieren. Ja, das macht er in Ideen zu einer reinen Phänomenologie. Also denkt überhaupt nicht historisch, sondern versucht die effektiv zu begründen. Ja, so wie es Russell das macht, so wie Wittgenstein das macht und so weiter. Er macht sofort einen Sprung in die Problematik der Begründung der Wissenschaft. Jetzt macht er plötzlich sozusagen einen Schritt zurück und statt sich unmittelbar mit dieser Begründung zu befassen, sagt er, eher stellt die historische Frage, wie ist es dazu gekommen? Da sind wir in diese Lage gekommen und was war eigentlich das ursprüngliche Projekt der Wissenschaft? Und dieser, und wie dieses Projekt sich so entwickelt hat, dass es zu dieser Folge führt. Und dann sagt er, können wir die tieferen Motive erkennen, wenn wir diese Ursprungssituation zurückgehen, für diese innere Verunsicherung. Das heißt, er beginnt nicht mit Null, und das ist sozusagen eine Wende bei ihm, sondern er beginnt mit der Versuch, diese Null sozusagen, diesen Zero-Punkt, dieser Punkt, an dem dieses Projekt entstanden ist, historisch festzustellen. Das ist schon eine gewisse Zugeständnis an den historisierenden Geist dieser Zeit. Und dann sagt er, er beruft sich auf die Renaissance, und sagt, in der Renaissance hat man entschieden, zu Recht oder zu Unrecht. Ja. Man weiß es nicht genau, so zu werden, wie man in der Antike war. Er sagt später, dass es wahrscheinlich eine Illusion war. Der Mensch in der Antike war wahrscheinlich anders. Ja. Aber die Menschen in der Renaissance hatten so ein Bild von der Antike. Und die wollten dieses Bild hier und jetzt realisieren. Dieses Bild von der Antike war der folgende. Dass man keine Tradition anhängt, keine Kultur anhängt, nichts glaubt, was die anderen sagen, sich nicht einfügt in das existierende Weltbild, also so wie im Mittelalter es der Fall ist, sondern dass man sich selbst ein Gesetz gibt, sowohl das Gesetz des Denkens wie das Gesetz des Handelns, dass man völlig autonom wird und aus dieser Autonomie heraus die Welt erforscht und das akzeptiert, was sich im Laufe dieser Forschung zeigt. Also, dass man mit Null beginnt, alles verwirft und beginnt sozusagen mit frischen Augen alles zu sehen. Daraus entsteht eine philosophische Daseinsform. Das heißt, eine Form der Existenz in der Welt, die sich dadurch konstituiert, dass man allem, was früher gesagt worden war, eine radikale Absage erteilt. Und diese Autonomie wird gleichzeitig gedacht als theoretische, das heißt, dass die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu denken und die Welt autonom zu denken, und seine praktische, das heißt, die Fähigkeit, sich selbst, wie gesagt, ein Gesetz zu geben. Er verweist auf Descartes selbstverständlich als denjenigen, der diese Grundfigur sozusagen philosophisch am besten formuliert hat. Und dann sagt er, der positivistische Begriff der Wissenschaft in unserer Zeit ist historisch betrachtet ein Restbegriff. Und das ist ja Ausgangspunkt für seine Kritik. Er sagt nämlich, dass philosophische Einstellung ist nichts anderes als eine bestimmte Lebensweise. Der Philosoph als theoretischer Mensch wird definiert in erster Linie nicht dadurch, was er denkt und nicht durch seine Theorie, sondern durch eine gewisse lebendige Praxis. Und diese lebendige Praxis besteht eben darin, dass er an nichts glaubt, dass er nichts akzeptiert, dass er absolut misstrauisch ist der Tradition der Kultur gegenüber, in der er lebt, dass es sich selbst ein moralisches Gesetz gibt und so weiter und so fort. Können wir sagen, dass wir uns so leben? Eigentlich nicht. Ja. Das heißt, wir operieren mit Produkten einer Wissenschaft, die entstanden ist unter diesen Voraussetzungen, als das, was uns unter diesen Voraussetzungen einer solchen Lebensweise angeboten worden war. Aber wir praktizieren diese Lebensweise nicht mehr. Man kann nicht sagen, dass wir so leben. Es entsteht ein Bruch zwischen unserer faktischen Lebensweise, die einen solchen Anspruch auf die Positivität begründen sollte, und der Positivität selbst. Diese Positivität wird abgekoppelt von einer Lebenspraxis, im Rahmen der diese Positivität zunächst einmal entstanden ist. Im Grunde ist es eine Kritik, die eine Figur nachzeichnet, die Husserl von Kierkegaard übernommen hat. Kierkegaard war sozusagen Lieblingsautor von Husserl zu dieser Zeit geworden. Und Kierkegaard fragt ja in seinen Schriften, sind wir tatsächlich Christen? Ja, ich glaube, das ist die ursprüngliche Frage. Und sagt, ja, auf der einen Seite schon. Ja, wir leben in einer christlichen Welt, wir sind sonstenchristlich, ja, wir studieren das alles, wir sind auch getauft. Alles ist sozusagen, die Kultur ist verchristlich, alles ist okay sozusagen, die Gesetze sind christlich, alles sieht wunderbar aus. Wir sind aber, unsere Lebensweise ist aber nicht die christliche, weil wir stehen nicht vor dem Problem, von denen diejenigen gestanden sind, die Christentum in die Welt gebracht haben. Ja? Wir sind nicht diejenigen, die zum ersten Mal erkennen müssen, was das Christliche überhaupt ist, wodurch der Christus von anderen Menschen unterscheidet, wodurch das Christentum von anderen Religionen unterscheidet und so weiter und so fort. Das heißt, wir benutzen das Christentum als eine Summe schon entstandenen Figuren des Denkens und des Beratens. Wir sind aber keine Christen. Wir führen nicht die Lebensweise, die eine christliche wäre. Und er überträgt diese Figur der Skepsis in Bezug oder Bruch mit einer gewissen Lebensweise aus den Wissenschaften und sagt, wir benutzen zwar die Wissenschaften und leben in einer wissenschaftlich geprägten Welt, wir führen aber nicht das Leben, das dazu ursprünglich geführt hat, dass die Wissenschaften überhaupt entstanden sind. Und dann stellt sich die Frage, erstens, wie war dieses Leben beschaffen? Also was war diese Lebensweise, die zur Entstehung der Wissenschaften geführt hat, ist durchgesehen? Und zweitens, wäre es möglich für uns, diese Lebensweise zurückzugewinnen? Und das wäre dann die Begründung der Wissenschaften. Das heißt, die Begründung der Wissenschaften ist keine logische. Sie ist keine systematische. Sie ist ja auch keine sprachliche oder diskursive, sondern für ihn ist die Begründung der Wissenschaften eine Rückkehr zu einer Lebenspraxis, die darin besteht, die Wissenschaften als solche zu treiben, ja, die dazu führt, dass man de facto das tut. Ja, sonst ist diese Begründung nicht da. Und dann hat, dann sagt er, viele, die versuchen, die Wissenschaften sozusagen ideell zu begründen, sagen zu Recht, in der Welt gibt es sowas nicht. Ja. Man sucht zum Beispiel nach Subjektivität und man findet sie. Man sucht nach der Idee und man findet sie nicht. Man sagt, ich sozusagen schaue im Gehirn, da gibt es ja nur Moleküle und Neuronen, da gibt es ja keine Idee. Man schaut in den Menschen und man sagt, es gibt in Menschen keine Subjektivität. Es gibt keine, nichts, was eine Seele auszumachen ist. Was auch, wo auch man immer hinschaut, man findet das Ideelle, der Begriff, die Idee und so weiter nicht. Und dann sagt man, sowas gibt es ja nicht. Und dann sagt er, Husserl, selbstverständlich, sowas gibt es ja nicht. Es gibt keine Idee an sich, die man findet könnte. Es gibt keine Seele oder keine Subjektivität an sich, die man als eine empirische Tatsache finden könnte. Es gibt aber Lebensweisen, die ja darauf abzielt, so etwas wie eine Idee zu verwirklichen, zu entwerfen, zu verwirklichen, so etwas wie die Vernunft zu etablieren und so etwas, so wie die Subjektivität, in die Welt zu bringen. Das heißt, die Welt, die Subjektivität, die Vernunft, die Idee sind nicht etwas, was man, was einem philosophischen Projekt oder wissenschaftlichen Projekt vorausgeht, sondern indem ich ein philosophisches Projekt entwerfe, bringe ich die Idee, die Vernunft oder die Subjektivität in die Welt. Die sind sozusagen sprachliche Mittel oder Artikulationsmittel, die mir erlauben, mein Projekt, mein philosophisches Projekt als Projekt überhaupt zu formulieren. Die Ideen sind nicht etwas, was durch eine Wissenschaft, durch eine empirische Untersuchung zu finden ist. Die sind uns nicht vorgegeben, sondern sie sind gebracht durch eine gewisse Entscheidung, so und nicht anders zu handeln. Und da wir keine Menschen finden in unserer Welt, oder beinahe keine Menschen finden, die sich als Subjekte etablieren und die sich als Vernunftswesen etablieren, die dieses Projekt durch ihre eigene Lebensweise verwirklichen wollen, so finden wir auch keine Subjektivität und keine Vernunft und keine Idee in der Welt. Das ist genau so, wie man sagen würde, was ist die Religion? Die Analogie ist ganz klar. Was ist die Religion? Die Religion ist die Fähigkeit, einen sozusagen ist dann gegeben, wenn sie fähig sind, einen Heiligen zu treffen. Ja? Einen Menschen, der tatsächlich effektiv heilig lebt. Ja? Diese Lebensweise ist Lebensweise eines Heiligen. Wenn wir einen Menschen treffen, können wir seine Heiligkeit nicht anders artikulieren, als indem wir sagen, er bezieht sich auf Gott und nicht auf die Welt. Ja? Dann bekommt das Wort Gott eine Bedeutung. Wenn wir aber keinen Heiligen treffen, sondern nur die Menschen treffen, die nicht in Bezug auf Gott leben, sondern in Bezug auf die Welt, dann gibt es Gott in der Welt tatsächlich nicht. Das heißt, die Rückkehr des Göttlichen in die Welt oder der Ankunft des Göttlichen in die Welt ist anders nicht zu verstehen als durch die Heiligkeit. Genauso wie die Vernunft oder die Idee kann man nichts anderes finden in der Welt als durch ein wissenschaftliches Ethos, das heißt durch ein Bekenntnis zu einer freien Forschung, zu Philosophie perennis, ja, wie Husserl sagt. In diesem Sinne sagt er, positive Wissenschaften außerhalb dieses philosophischen Projekts oder theoretischen Projekts zu denken, ist das Gleiche, wie wenn man die enthauptet. Ja, man bleibt nur mit dem Körper aber sozusagen der Kopf ist weg. Ja, das ist sicherlich ein guter, das ist die Figur der französischen Philosophie, ja, nicht wahr? Die da wieder auftaucht mit dieser Enthauptung-Metapher. Also sozusagen die positivistische Wissenschaft ist eine enthauptete Philosophie. Das heißt, eine solche Philosophie, von der der Körper geblieben ist, aber der Kopf ist abgeschlagen. Das heißt, man fragt sich nicht mehr und weiß nicht mehr, was gedacht wird, ja, wenn diese positive Wissenschaft überhaupt betrieben wird. Man muss also und man kann die Philosophie, die Wissenschaft nur darin begründet, wie gesagt, wenn man sozusagen sich fragt, was das philosophische Ideal, was das philosophische Projekt bedeutet, wie dieses philosophische Projekt entstanden ist, wie es praktiziert wird und wie positive Wissenschaften aus diesem Projekt entstanden sind und weiter entstehen. Ist es nicht so, dann sind wir in einer Situation einer völligen Ratlosigkeit, Skepsis und Nihilismus, was sozusagen die Kehrseite der positiven Wissenschaften darstellt. Und dann sagt er, das ist für uns von entscheidender Bedeutung. Denn wenn es nicht so ist, dann denken wir, dass wir wie alle gegenwärtigen und vergangenen Mitphilosophen nur ihr flüchtiges Tagesdasein haben werden, innerhalb der Flora immer neu aufwachsenden und sterbenden Philosophie. Das heißt, dieses Florieren der Wissenschaften und dieses Florieren der Philosophien, von der man in der Neuzeit sagt, sieht Husserl ganz skeptisch. Ja? Er sieht als Flora, in der sozusagen jeder Mensch zu einer Pflanze wird, sein Denken wird zu einer Pflanze, der entsteht in diesem Garten und vergeht. Und im Grunde hat das Philosophieren unter diesen Bedingungen, aber auch die Wissenschaft, gar keinen Sinn. Weil wir können unsere Sterblichkeit auch anders praktizieren als durch die Wissenschaft. Wenn die Philosophie etwas ist, was der Sterblichkeit nicht entgeht, ja, etwas, was entsteht und vergeht, genauso wie alles andere entsteht und vergeht, dann macht es wenig Sinn, sich mit Philosophie generell zu beschäftigen. Und das ist in der Tat so, weil die Philosophie und die Wissenschaft sich anstrengen, sind unangenehm, sind beschwerlich, sind nicht sexy, ja, generell. Und so hat man das Gefühl, dass es zu nichts führt, ja, oder dass es sozusagen zur gleichen Lebensweise führt wie jeder andere, dann zieht man diese Lebensweise nicht vor. Es ist interessant, dass wenn man zum Beispiel, was ich regelmäßig tue, deutsche oder sonstige Fernsehserien anguckt, zum Beispiel schlechte Zeiten, guten Zeiten und so weiter, dann merkt man, dass die jungen Menschen sozusagen in diesen Fernsehserien immer so moderne Berufe haben. Ja? Also er ist Designer und sie eröffnet ein Internetcafé, oder sie ist Designerin und er ist ein Internetunternehmen oder was auch immer. Meistens sie macht ihnen Design oder er ist Architekt oder was auch immer. Das heißt, sozusagen eine gewisse vorteilhafte oder eine gewisse gehobene Dienstleistung. Ja, im Grunde ist es eine Dienstleistungsberufe. Es gibt ja kein einziger coole Typ hier, der, sagen wir, ein Mathematiker wäre, ja, oder ein Physiker oder sonst etwas, ja, was mit großem physischen Aufwand, Aufmerksamkeitsaufwand und so weiter verbunden ist und tendenziell im Grunde zu nichts führt. Das heißt, die Lebensweise, tatsächlich die Lebensweise, wir sind in einer merkwürdigen Situation, wo wir auf der einen Seite die Wissenschaft bejahen, aber auf der anderen Seite die Lebensweise eines Wissenschaftlers im Wesentlichen für Unkuh halten. nicht bewundern oder eher, eher negativ bewerten. Von Typ,
Wissenschaftler. Die dicken Brille,
ja, so, ja.
Kleine Frauen.
Ja, und sitzen sozusagen in der Ecke, ja, eben. Ja, so. Ja, und ihr Körper ruinieren, ja, und nicht richtig gebrauchen, nicht toll aussehen, coole, kleine coole Sprüche und so weiter. Das heißt, irgendwie die Lebensweise ist nicht die richtige, die ist uncoole. Die coole Lebensweise, aber praktizieren diejenigen, die programmatisch etwas tun, was kurzlebig ist. Ja? Was ist die Innenarchitektur? Es ist etwas, was sozusagen 2 Jahre ausgewechselt wird. Ja? Nicht wahr? Oder von Internetcafé weiß man von Anfang an, dass es in 3 Jahren pleite geht und so weiter. Das Gleiche weiß man von den Internetunternehmern. Das sind die guten Zeiten und schlechte Zeiten. Ja, das ist genau das. Das heißt, man, die Figur guter Zeiten, schlechten Zeiten, deswegen meine ich immer, dass diese Serie die philosophischste ist, was Deutschland in der letzten Jahrzehnten überhaupt produziert hat, gute Zeiten, schlechten Zeiten, ist genau das. Das heißt, man macht etwas, für eine Serie ist es gut, vielleicht für 2. Aber schon am Ende der 2. Serie geht man pleite oder diese Innenarchitektur wird verworfen und so weiter und so fort. Das ist die schlechte Zeit. Aber man weiß von Anfang an, dass es schief geht. Deswegen, wenn man ein bisschen auch betrübt ist, man verliert den Optimismus nicht und eröffnet statt Internetcafé eine Techno-Party, eine Organisation für Techno-Party-Organisation und der Innenarchitekt wird zur Außenarchitekt und zur Außenarchitekt zur Innenarchitekt und dann nächste Serie geht es ja wieder weiter los. Ja? Das heißt, das Ziel ist vielmehr, nicht einem Projekt sich zu verschreiben, das die unangenehme Fähigkeit hat, über den eigenen Zootod weiter zu dauern. Ja? Das heißt, einen zu überleben oder eine zu überleben, sondern vielmehr zieht man die Beschäftigungen vor, die sozusagen diese unangenehme Perspektive nicht eröffnen, sondern stattdessen eigentlich noch ähnlicher ist und noch sterblicher ist als man selbst. Ja. Früher hat man zum Beispiel auch Mantel gekauft oder ich weiß nicht, einen Tisch gekauft, von dem man Möbel gekauft, ja, von denen man denken kann, man kann sie vererben. Ja? Man kann sozusagen Kinder geben und die Kinder werden was. Jetzt ist diese Vorstellung einfach ein Grauen. Ja? Im Grunde will man mindestens 20 Mal noch beim Leben seiner Innenarchitektur auswechseln und das alles sozusagen auf den Müllhaufen werfen. Man hat sozusagen einen gewissen Widerwillen gegen alles, was einen überlebt. In diesem Sinne, so etwas wie zum Beispiel Bücher zu schreiben, ja, und so weiter, ist eine eminent und coole Tätigkeit. Dessen bin ich ja grundsätzlich bewusst. Auch wenn ich das nach wie vor mache, weiß ich, dass ich sozusagen mir in eine Schnuddelecke mich unserer Kultur stelle. Allerdings ist ja kann man ja verstehen, dieser Vortrag von Husserl als doch ein Versuch, sozusagen, sich zu fragen, inwieweit so etwas wie ein Projekt, das über die unmittelbare Sterblichkeit hinaus führt, ja, was sozusagen einen anknüpft daran, was nicht das Pflanzliche ist, was nicht sozusagen innerhalb einer Flora, weil diese ganze coole Typen von schlechte Zeiten, gute Zeiten, sind schon damit abgefunden, dass sie Pflanzen sind. Ja? Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal gedeihen sie, mal gehen sie ein, ja? Aber ihre Existenz ist eine grundsätzlich pflanzliche. Ja? Und wir schauen auch auf sie, wie so auf Meerespflanzen, ja, fast sozusagen in einem Aquarium, ja, in einem Fernsehaquarium. Ja, sie sind für uns eine Pflanzenwelt. Also ob man über die Flora hinaus, ja, oder das Pflanzliche hinaus überhaupt denken kann. Weil die Pflanzen produzieren interessanterweise keine Wissenschaft, ja, doch letztendlich. Und die Frage ist, welche Lebensweise produziert sie eigentlich? Und die ist keine pflanzliche, die ist eine wissenschaftliche. Das, was, und das ist mein Kommentar, das, was Husserl hier anvisiert, ist also ein Versuch, die Universalität des Denkens, also der Anspruch des Denkens, über das Horizont des eigenen Lebens zu gelten. Ja? Dieses Projekt, das ist wissenschaftliche Projekt par excellence, dieses Projekt zu formulieren, ohne aber naiv zu sein. Und was heißt für ihn naiv zu sein? Er sagt, aber jenseits jeder Naivität. Was wäre diese Naivität? Weil wir leben in dieser Naivität weitgehend nach wie vor und deswegen ist es wichtig zu betonen, was für ihn die Naivität ist und was als Naivität nicht zugelassen. Das ist jeder mögliche Versuch, diese allgemeine und universale und transzendierende und jenseits der persönlichen Psychologie beanspruchte, irgendwie in eine real existierende Gemeinsamkeit zu verankern. Das heißt, zum Beispiel so etwas wie eine menschliche Natur. So dass man sagt, das was ich sage, ist insofern, könnte oder ist ja allgemein gültig, weil ich ein Mensch bin und die Menschen haben doch etwas Gemeinsames. Nicht nur das, was sie trennt, sondern etwas Gemeinsames. Und das heißt, wenn ich auf dieses etwas Gemeinsames, allgemein Menschliches berufe, dann ist es eine Grundlage für die Allgemeingültigkeit meiner Ausführungen. Das ist das, was die Politiker gerne tun. Ja? Sie sagen, wir versuchen sozusagen das Allgemeine zu formulieren, das Allgemeinmenschliche. Erstens, reicht das für Husserl nicht aus. Er sagt, wie ist es aber mit Engeln? Wie ist es mit Dämonen? Wie ist es mit Gott und wie ist es mit Außerirdischen? Wenn ich sage, alles was ich als vernünftiges Wesen, bin ich kein Mensch. Ich erhebe einen Anspruch darauf, auch für alles zu denken, was denken kann, auch wenn das, was denken kann, nicht menschlich ist. Ja? Nehmen wir zum Beispiel in der Tat so etwas wie Filme über Außerirdische. Ja? Zum Beispiel Independence Day und so. Da sind diese Außerirdischen sind überhaupt keine Menschen. Ja? Sie kommen auf die Erde, sie hassen Menschen, wollen die Menschen total vernichten, ja, und akzeptieren den menschlichen Verstand nicht, akzeptieren die menschliche Vernunft nicht, menschliche Gefühle nicht und so weiter. Man merkt aber gleichzeitig, dass sie irgendwie es geschafft haben, auf die Erde zu kommen. Ja? Und was das bedeutet? Das bedeutet, dass sie wissen, was kosmisches Leben ist, sie wissen, was die Relativitätstheorie ist, sie wissen, was die Beschleunigung eines kosmischen Geräts ist und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn sie unglücklicherweise Außerirdische sind, auf der Ebene des wissenschaftlichen Wissens und der sozusagen und der Voraussetzungen ihres verwerflichen Tuns, ja, zum Beispiel des Wunsches, die Menschheit zu zerstören, liegt die gleiche Logik zugrunde wie unsere Wissenschaft. Das, was wir als Relativitätstheorie, Quantentheorie und so weiter alles entworfen haben, das müssen sie auch wissen. Weil wenn sie das nicht wissen, kommen sie auf die Erde ja gar nicht zunächst einmal, auch wenn sie Außerirdische sind und keine Menschen. Das ist genauso die Logik, die Plato verfolgt, wenn er sagt, das Böse ist nicht möglich, weil vom Guten gibt es keine Rettung. Wenn ich etwas ganz Böses tun will, zum Beispiel eine allgemeine Vernichtung der Welt oder was auch immer, ich muss das irgendwie organisieren, ich muss da eine wissenschaftliche Untersuchung führen, ich muss die Leute organisieren, ich muss die ganze Infrastruktur schaffen, ich muss sehr viel tun, was einen Bestand hat, eine Stabilität hat, ein Gesetz hat und so weiter und was gut ist. Ja, deswegen, wenn ich das alles nicht tue, gelingt es nicht. Das heißt, dass auch wenn ich etwas Böses oder Unmenschliches organisieren will, muss ich sozusagen mir der Wissenschaft unterwerfen, ich muss mich dem Guten unterwerfen, ich muss mich einer Summe der Einsichten unterwerfen, ohne die ich dieses Böse oder Unmenschliche gar nicht tun kann. Das heißt, wenn ich mich auf den Menschen berufe oder auf das allgemein Menschliche, reicht es nicht aus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es zu viel. Weil wir wissen ja, durch die geschichtliche Forschung, die ist ja schon Heidegger bekannt, Husserl bekannt, die ist ja radikalisiert bei Heidegger, nicht wahr, in seiner Zeit, dass die Menschen dermaßen von der Zeit in Gefangenschaft genommen sind, dermaßen ihre auf ihr Wesen, überzeitliches Wesen nicht verlassen können, dass wir sozusagen das Gemeinsame des Menschen, das Menschliche des Menschen, das Humane des Humanen gar nicht denken können. Ja? Damit ist er ist ja mit Heidegger in diesem Sinne, weil der Heidegger aus einer Schule kommt, ja, ich war völlig einverstanden. Das heißt, das Projekt der Wissenschaft, das philosophische Projekt schlechthin, muss unmenschlich werden. Es darf nicht in der Natur selbst, inklusive der Natur des Menschen, begründet werden. Weil ist es so, wird dieses Projekt selbst empirisch, in einer Form oder anderen. Ja? Es wird etwas, was zu finden ist. Es wird sozusagen vom Sein infiziert. Und das philosophische Projekt darf nicht vom Sein infiziert werden. Weil ist philosophische Projekt vom Sein infiziert, führt das zu gleichen Probleme wie bei Heidegger, zum gleichen Relativismus und zur gleichen Unmöglichkeit, der eigenen Zeit und dem eigenen Leben zu entgehen. Das philosophische Projekt soll also sich jenseits des Seins, jenseits des Menschen, jenseits der Natur und jenseits der Geschichte etablieren. Er muss sich also etablieren durch einen absolut grundsätzlichen Bruch mit allem, was den Menschen, der sich der philosophischen Welt verschreibt, mit dem Menschlichen des Menschen und mit der Geschichte der Geschichte überhaupt verbindet. Und Husserl sieht diesen initiierenden Bruch in der Renaissance, wie gesagt, vollzogen. Man soll sich seiner Kultur radikal entsagen. Das heißt, wogegen er zunächst einmal protestiert, ist Folgendes. Und das ist der entscheidende Punkt bei dem Ganzen. Also die Diagnose der Krise der Philosophie. Ich möchte das noch einmal betonen. Worin besteht dann die innere Krise der Philosophie? Nicht die Krise der Wissenschaften. Die Krise der Wissenschaften besteht in der fehlenden Begründung durch die entsprechende Lebensweise oder die Konstituierung der entsprechenden Lebensweise. Die Krise der Philosophie ist begründet durch den Pluralismus der philosophischen Ansätze, der Pluralismus der philosophischen Bemühungen. Es gibt so etwas wie einheitliches philosophisches Denken nicht, sondern wir haben, wenn wir nach der Bedingungen der Existenz der Philosophie in der Welt fragen, ja, wie die Philosophie vollzogen wird, de facto in der Welt, dann können wir sagen, die Philosophie wird de facto vollzogen als eine Mehrzahl, als eine Pluralität sich widersprechender philosophischer Ansätze. Ja. Nun, wenn man mit der Philosophie als eine Ansammlung der sich widersprechenden heterogenen philosophischen Ansätze und Systemen auseinandersetzt, dann zunächst einmal ist es ein Zeichen der Naivität, wenn man sagt, aha, dieser Ansatz ist es richtig und dieser Ansatz ist es falsch. In einer Aufzeichnung von der, in der letzten Aufzeichnung, die gerade erschienen ist, von einem Seminar von Derrida, sagt einer der Teilnehmer, erzählt, dass er mit Searle zusammen war in China, bei großem Empfang, bei politischem Empfang. Und dann Searle hat seine Ansichten dargestellt und hat gesagt, es gibt eine einzige richtige Methode in der Philosophie. Philosophie ist ja pluralistisch, aber es gibt nur eine einzige richtige Methode, das ist die sozusagen analytische Methode. Und er empfiehlt der chinesischen Regierung, alle anderen zu verbieten und nur diese einzige einzuführen. Ja. Und das ist ja, das ist sozusagen die erste Reaktion, übrigens eine sehr philosophische Reaktion, auf die Pluralität, empirische Pluralität der philosophischen Ansätze. Das Gleiche, es gibt diese berühmte Aufzeichnung von Jaspers eines Gesprächs mit Heidegger, Heidegger als der Denker der Relativität, gerade das, was sozusagen als Gegner hier auftritt von Husserl, wo der Heidegger Jaspers vorwirft, dass Jaspers zu spät aufsteht. Und da fragt ja Jaspers, ja gut, ich schlafe ein bisschen länger, aber was ist das Problem? Und Heidegger sagt, nein, man muss sehr, sehr früh aufstehen. Wenn man das nicht tut, wird man nicht zum größten Philosoph. Man verliert zu viel Zeit. Und dann sagt Jaspers, ja, aber warum soll man zum größten Philosophen werden? Genügt es nicht, einfach ein Philosoph zu sein? Und der Heidegger sagt, nein. Weil das Volk einmal wird sie fragen, was tun sie alle, diese Philosophen, mit verschiedenen Philosophien, und wird sie alle verjagen, es bleibt nur der Einzige. Und es ist schon vom Vorteil, dieser Einzige zu sein, ja, weil alle anderen werden schon verjagen. Ja. Das heißt, diese ursprüngliche Einsicht in die unreduzierbare Pluralität der philosophischen Ansätze führt zunächst einmal in ganz naiver Weise, in ganz naiver und reflektierter Weise, wie bei Heidegger und Searle, bei aller Liebe sozusagen zu ihren Philosophien als solche, sind auf einer grundsätzlichen Ebene vollständig naiv. Das zeigt sehr gut gerade die Texte über Kunst und so weiter, vom Ursprung des Kunstwerks und so weiter, von dieser ursprünglichen Naivität, wo Heidegger wirklich die Frage stellt, was ist das Kunstwerk zu jeder einzelnen Zeit? Also das ist schlechte Zeiten, gute Zeiten im Grunde. Aber übersetzt sozusagen, seine Zeit ist nichts anderes als eine philosophische Übersetzung von dieser Serie schlechte Zeiten, gute Zeiten. Gute Zeiten ist die sozusagen Zeiten der trügerischen sozusagen Evidenz, die dann wieder von dunkler Seite sozusagen angeholt werden, da wieder Evidenz. Also etwas genau dieser Rhythmus. Eine weniger naive und eigentlich zunächst einmal von Husserl völlig verworfene Möglichkeit, weil er kommt aus der neukantianischen Schule, also neukantianische akademische Philosophie, am Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, und sie hat sich konstituiert gegen Hegel. Also eine interessantere Variante als dieser, die Pluralismus der philosophischen Ansätze zu denken, ist hegelianischer, wo der Hegel versucht, eine Einheit zu finden jenseits dieser Pluralität. Also statt auf eine Variante zu bestehen, nicht einmal eine Variante für jeweilige Zeit, wie Heidegger das tut, also die Frage stellen, was für eine bestimmte Zeit das Richtige ist. Nicht allgemein, aber zumindest so. stellt sich Hegel die Frage, inwieweit wir diese Priorität selbst philosophisch denken können. Ja, er stellt die philosophische Frage in Bezug auf diese Priorität selbst. Diese Frage scheint dem Kantianer und dem Neokantianer völlig misslungen zu sein. Auch die Antwort von Hegel aus einem einfachen Grund, weil Hegel so etwas wie eine substanzielle Einheit der Menschheit, des Geistes, der Welt und so weiter voraussetzt, um diese Substantialität, auf diese Substanzialität zu bauen, im Endeffekt so etwas wie die Einheit des philosophischen Ansatzes am Ende im reflektiven Gang zu erlangen. Wir werden wahrscheinlich noch einmal darüber gehen, ich werde dann in weiteren genau beschreiben, wo der Unterschied zwischen russischer und griechischer Phänomenologie, historischer Phänomenologie in diesem Sinne sind. Ja. Aber allgemein gesagt, diese Substantialität, er sozusagen baut auf dem Geist, ja, und Geist ist immer schon da in der Welt, ist immer schon mitkonstituiert für die Welt. Und da sagt man, wo finden Sie diesen Geist? Eben das ist diese Frage. Wo finden Sie diesen Geist? Diesen Geist ergibt es ja nirgendwo. Das ist alles Märchen, das ist alles eine gedankliche Spielerei. Und da bricht diese ganze Geschichte, hegelische Geschichte zusammen. Und zunächst einmal sind alle glücklich darüber, ja, dass es alles weg ist, der Spuk ist weg und man kann sozusagen wieder rational denken. Nur, was daraus ergibt, merkt Husserl spät, aber wenn er das merkt, rebelliert er dagegen. Und passiert das Folgendes, dass diese ganze Problematik der philosophischen Pluralität, diese Heterogenität der philosophischen Ansätze, bleibt philosophisch unreflektiert und absolut philosophisch unbesetzt. Ist das aber so, wird diese ganze Problematik besetzt durch die Naturwissenschaften in Form der Geisteswissenschaften. Das heißt, man sagt, ja, Philosophie, unterschiedliche Philosophien, klar, das kommt daher, weil verschiedene Gehirne verschiedene funktionieren. Verschiedene Kulturen verschiedene funktionieren. Verschiedene Menschen verschiedene funktionieren. Verschiedene Klassen verschiedene funktionieren. Sind Klassen bestimmt? Sind Rassen bestimmt? Sind kulturell bestimmt, sind biologisch bestimmt, sind so bestimmt. Man beginnt alle unphilosophischen Erklärungen zusammenzutragen, um naturwissenschaftlich die philosophische Pluralität zu erklären. Da kommt der Marx dazu, also mit seiner Klassengeschichte. Da kommt der Nietzsche dazu. Da kommt der Freud dazu mit den ganzen unbewussten und sexuellen Fixierungen und erotischen Geschichten. Man kommt das Begehren und das und jenes, man kommt der Strukturalismus dazu. Man sagt, aha, okay, das sind die Differenzen, diese Opposition konstituieren, die Unterschiede da und das Unterschiede hier und die kann man auch wieder positiv beschreiben. Das heißt, diese Frage nach der realen Existenz der Philosophie in der Welt als einer heterogenen und pluralistischen ist eine Frage, von der sich Philosophie nicht befreien kann. Ja, wie Searle das gedacht hat, wie Husserl das in einer gewissen Phase gedacht hat, sie kann man den Wissenschaften nicht überlassen, weil einmal ist es zugestanden, fressen die Wissenschaften die Philosophie dermaßen und unterwerfen sie dermaßen, dass von dieser Philosophie nichts übrig bleibt. Die wird zu einem Opfer der Humanwissenschaften. Die Humanwissenschaften integrieren sie in die Naturwissenschaften und man bekommt den ganzen Quatsch zurück. Das heißt, der Punkt, an dem die Philosophie nachgibt und aufgefressen wird, wo der Nihilismus entsteht, ist die Frage nach den empirischen Bedingungen der philosophischen Existenz in der Welt und inwieweit die empirischen Bedingungen der philosophischen Existenz in der Welt wiederum empirisch, das heißt geisteswissenschaftlich, strukturalistisch, marxistisch, nietzscheanisch, freudianisch und sonst wie beschrieben werden können, inwieweit sie verankert werden können in der allgemeinen Bedingungen der menschlichen Existenz und der menschlichen Kultur, inwieweit sie zurückgeholt werden können in das Psychologische generell. Und das ist alles das Psychologische generell, ja? was Husserl darunter versteht. Das ist die Krise der wissenschaftlichen Psychologie. Psychologie, das Medium, in dem diese Eroberung der Philosophie durch die positive Wissenschaften in verschiedenen Varianten stattfindet. Die Frage ist, inwieweit ist es möglich, die Philosophie aus dieser Gefangenschaft zu befreien und das philosophische Projekt so zu beschreiben, dass es keine Naivitäten aufweist, die dann diese Wiederbesetzung der Naturwissenschaften erlaubt. Das heißt, als völlig unmenschlich, ja, außer humanistisch, so dass die Humanwissenschaften dann kein Recht bekommen, die Hoheit über das philosophische Projekt, das philosophische Projekt zu behaupten, und zwar Humanwissenschaften in jeder möglichen Form, inklusive Freud, inklusive Saussure, inklusive Strukturalismus, inklusive Marx und so weiter und so fort, inklusive Heidegger, insofern Heidegger immer noch sozusagen das Subjekt, wenn man schon will, als Dasein, das heißt Sein in der Welt, das heißt in der Geschichte, in der Zeit, das heißt letztendlich, wenn nicht humanistisch, dann doch irgendwie zeitgebunden denkt. Also könnte man so etwas wie ein philosophisches Projekt jenseits dieser Empirie so etablieren, dass die Philosophie dann die Möglichkeit bekommt, ihre eigene Pluralität aus ihrem eigenen Projekt zu erklären. Geschieht es, dann ist sozusagen der Boden entzogen, auf dem die Herrschaft der Humanwissenschaften in der Form einer Psychologie über die Philosophie etabliert wird. Und das ist genau das, was Husserl versucht. Er versucht, etwas ganz ernst zu nehmen, nämlich ein initiierender Akt der Philosophie als Akt der Absage auf das eigene Menschliche und auf die eigene Kultur. Weil wenn man zum Beispiel, und da spricht er sofort die Problematik des Eurozentrismus an, ja. Er sagt, wenn wir die Verbreitung der europäischen Zivilisation in der Welt jetzt betrachten, vis-à-vis China, vis-à-vis Indien, vis-à-vis anderer Kulturen, dann ist diese Verbreitung in Termini von Machtkampf zu verstehen, wie Nietzsche das verstehen würde, oder in marxistischen Termini als eine Ausform des Klassenkampfs oder der Kampf der Kultur und so weiter und so fort. Dabei wird es übersehen, sagt er, dass die Kultur, die sich weltweit verbreitet, sich dadurch konstituiert hat, dass sie ihre eigene Kultur verleugnet hat. Das heißt, sozusagen das philosophische Projekt in Europa beginnt mit der Absage an die eigene europäische Tradition. Und nur insofern diese Absage gelingt, ist das philosophische Projekt fähig, dieser Universalismus zu erlangen, dass ihm es erlaubt, sich überhaupt zu verbreiten. Sonst wäre es ein empirischer Kampf empirischer Kulturen, wie etwa chinesische Kultur gegen europäische oder europäische gegen indische oder indische gegen chinesische und so weiter. Das philosophische Projekt und die europäische Wissenschaft und die europäische Technik sind nur insofern verbreiten sie und entsprechen und beanspruchen als Universalismus, wenn sie sich als nicht europäisch, aber nicht europäisch bedeutet nicht etwa chinesisch oder indisch, sondern überhaupt nicht kulturell verankert, nicht traditionell verankert, verstehen. Sofern sie sich kulturell verankert verstehen, ist das ein Hemmnis. Im Grunde ist es ein Handicap für ihre Verbreitung. Das heißt, sofern wir überhaupt mal zugestehen, dass es so etwas wie deutsche Philosophie gibt oder französische Philosophie oder so etwas wie arische Wissenschaft oder so etwas wie jüdische Wissenschaft, ja, das war das Thema damals. Sofern wie Wissenschaft, Philosophie oder Technik innerkulturell denken, in die Kultur einschreiben und kulturell situieren, verabschieden wir diese jeweiligen Projekte und bringen sie zum Scheitern. Diese Projekte entfalten sie nur so weit, als sie ihre eigene Kultur, in der sie entstanden sind, fähig sind zu verleugnen. Und diese Verleugnung ist gerade das, was sozusagen wessen wir Erbe sind. Ja? Das heißt, wir sind Erbe nicht der europäischen Kultur, sondern ihrer Verleugnung. Ja? Damit beginnt er. Wir sind die Erben der Renaissance, das heißt, eines Versuchs, eigene Tradition abzuschaffen. Und insofern wir fähig sind, diese Figur der Abschaffung der eigenen kulturellen Tradition zu produzieren, können wir einen Anspruch erheben, auf die allgemeine Gültigkeit unserer Lebensweise zunächst einmal, dann aber der Ergebnisse dieser Lebensweise. Sobald wir das nicht können oder solange wir in der Verdacht stehen, diese Absage an unsere eigene Tradition nicht radikal zu vollziehen, sind wir kritisierbar, sind wir immer noch empirisch begrenzbar und zu dieser universalen Beanspruchung einer Gültigkeit unserer Ideen eigentlich ganz, ganz pragmatisch nicht fähig. Das ist sozusagen der leitende Gedanke. Wir sind sozusagen, wir müssen aus dem Nichts denken, dabei bleibt er. Wir müssen aber das Recht, aus dem Nichts zu denken, immer wieder neu einfordern und immer wieder neu beanspruchen, immer wieder noch vollziehen. Weil wir können uns nicht damit zufrieden geben, wir haben angefangen, aus dem Nichts zu denken und machen es weiter. Das ist der Fehler, ja, der er eingesehen hat, als er alt geworden ist. Wir müssen immer wieder diese Absage wiederholen, immer wieder diese aus dem Nichts denken als eine Lebensweise etablieren. Dann verleihen wir unserem Denken eine Glaubwürdigkeit. Wenn wir uns einschreiben lassen in das kulturelle Geschehen, und einfach so leben, dass wir in diese Kultur gefangen bleiben, in der wir de facto existieren, empirisch existieren, machen wir uns selbst zu Opfer einer vergleichenden psychologischen, ethnografischen Analyse. Und müssen uns sozusagen nicht darüber empören, dass wir es geworden sind. Wir waren sozusagen nicht radikal genug. Das war der Grund. Das ist die Darstellung dieser Einführung. Und dann im nächsten Kapitel geht es darum, sozusagen diese erste konstituierende Geste nachzuzeichnen und dann wieder zu versuchen, sich zu fragen, ist diese Geste wiederholbar? Es geht um die Wiederholung der initiierenden Geste. Oder was bedeutet die Wiederholung? So konstituiert sich die ganze Text. Also inwieweit dieses Projekt eines immer neuen Anfangs, der Wiederholung immer neuen Anfangs, in Form der Beerbung dieser Wiederholung. Also etwas paradoxale Form, irgendwann, muss man von Anfang an sagen. Also diese, das Paradoxale dieses Projekts wird eben untersucht. Jetzt machen wir eine Unterbrechung und dann denken wir Sie wirklich darüber nach, wer von Ihnen ein Referat zu welchem Thema.